Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zu an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 19. Februar 2022, gleich dem 30. Bahman 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Wer war der Scheichul Maraje? Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister hofft auf eine gute Einigung bei Wiener Gesprächen. Ulyanov, der erfolgreiche Abschluss der Wiener Gespräche steht unmittelbar bevor. Hezbollah. Unsere Drohne war 40 Minuten lang im Luftraum des zionistischen Regimes. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister hofft auf eine gute Einigung bei Wiener Gesprächen. Angaben des iranischen Außenministers zufolge sind einige Fragen im Zusammenhang mit den in der österreichischen Hauptstadt Wien laufenden Atomgesprächen noch nicht gelöst. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian, der sich der Wahl zur Teilnahme an der 58. Sitzung der Münchner Sicherheitskonferenz in Deutschland aufhält, äußerte bei einem Gespräch am Freitagsnachmittag die Hoffnung, dass Verhandlungen in Wien in naher Zukunft zu einer guten Einigung führen würden. Amir Abdollahian sagte ergänzend dazu weiter, für die Phase nach guter Einigung ist ein Dialog mit allen Ländern erforderlich, damit alle Parteien vollständig darauf vorbereitet werden, zu ihren Verpflichtungen zurückzukehren, und die Einigung im Rahmen des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA umzusetzen. Auf die Frage, ob es Bedingungen für eine gute Einigung gegeben sind, antwortete der Außenminister der Islamischen Republik Iran: Was die Islamische Republik betrifft und die Vorschläge, die Iran auf den Verhandlungstisch gelegt hat, haben eine gute Einigung ermöglicht. Aber es liegt nun an den westlichen Parteien, ihre wahre Initiative und Flexibilität zu zeigen, und es liegt auch an ihnen, zu entscheiden, ob diese Verhandlungen in den nächsten Tagen Früchte tragen werden. Im Rahmen der 8. Runde der Wiener Gespräche finden Konsultationen zwischen Iran und der G4+1 und dem EU-Koordinator im Hotel Coburg in der österreichischen Hauptstadt statt. Die Gespräche in Wien haben zwar aufgrund der Initiative des iranischen Verhandlungsteams Fortschritte gemacht, doch aber die Zurückhaltung der westlichen Parteien, insbesondere der Joe-Biden-Administration, die illegalen Aktionen der ehemaligen US-Regierung zu kompensieren, sowie die Fortsetzung der Politik des maximalen Drucks, haben Zweifel an der Ernsthaftigkeit der USA zur Rückkehr zu dem Nuklearabkommen aufkommen lassen, was letztlich zur Verlängerung des Verhandlungsprozesses geführt hat. In einem anderen Teil seines Gesprächs äußerte sich Amir Abdollahian zu seiner Teilnahme am Münchner Sicherheitsgipfel und sagte: Die Teilnahme an dieser internationalen Konferenz ist eine Gelegenheit, die Außenpolitik der revolutionären Volksregierung Irans zu erläutern und parallel dazu die Positionen der Islamischen Republik Iran zu den Krisen in der Region Westasien bekannt zu geben. Ulyanov, der erfolgreiche Abschluss der Wiener Gespräche steht unmittelbar bevor. Laut Angaben des russischen Vertreters bei den internationalen Organisationen in Wien steht der erfolgreiche Abschluss der Wiener Gespräche unmittelbar bevor. Michail Ulyanov veröffentlichte gestern einen Tweet von Philipp Herrera, dem Generaldirektor des französischen Außenministeriums, erneut und schrieb dazu: Obwohl die Leiter der Verhandlungsdelegationen der drei europäischen Länder Wien für 2 Tage verlassen, bleiben die anderen Delegationsmitglieder dort und setzen die Verhandlungen fort. Er nannte auch die Anwesenheit von Mitgliedern der Verhandlungsteams des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA in Wien ermutigend. Ulyanov sagte gestern der Nachrichtenagentur TASS auch, dass sich die Wiener Gespräche in der Endphase befänden und eine Einigung voraussichtlich bis Ende dieses Monats erzielt werde. Die Wiener Gespräche seien in der Endphase. Es bestehe eine reale Chance, dass diese Verhandlungen Früchte trügen. Und das sei es, was seit so vielen Monaten ins Auge gefasst worden sei, fügte der russische Delegationsleiter hinzu. Auch Ali Borelikani, stellvertretender iranischer Außenminister und Leiter der iranischen Verhandlungsdelegation in Wien, schrieb in einem Tweet am Mittwochabend: Nach wochenlangen intensiven Verhandlungen sind wir einer Einigung näher gekommen als je zuvor. Aber nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Realismus, Verzicht auf Extravaganz und die Beachtung der Erfahrungen der letzten 4 Jahre notwendig, sagte er und fügte hinzu, dass die Zeit für unsere Verhandlungsparteien gekommen sei, eine Entscheidung zu treffen. Hisbollah. Unsere Drohne war 40 Minuten lang im Luftraum des zionistischen Regimes. Die libanesische Hisbollah-Bewegung hat eigenen Angaben zufolge eine Drohne über die besetzten Gebiete gelenkt, wo sie 40 Minuten lang patrouilliert habe. Die libanesische Hisbollah-Bewegung bestätigte in einer am Freitagabend abgegebenen Erklärung, dass sie eine Drohne namens Hassan über die besetzten Palästinensergebiete gelenkt habe, die die Zionisten mit all ihren Kriegswaffen hätten nicht abfangen können und Drohne unbeschädigt zurückgekehrt sei. Dies widerspricht den anfänglichen israelischen Angaben, wonach eine Hisbollah-Drohne unmittelbar nach Eindringen in die israelische Lufthoheit zerstört worden sei. Stunden später hat die Armee des israelischen Regimes eingeräumt, dass das Fluggerät wieder in den Libanon zurückgekehrt ist. Am Freitagmittag berichteten die Medien des israelischen Regimes, dass in einigen Gebieten Alarm geschlagen wurde. Nach der Verbreitung dieser Nachricht teilte der Sprecher der Armee des israelischen Regimes, Avichai Adrei, in einer Erklärung mit, das Luftabwehrsystem The Iron Dome, der Eisenkuppel, sei aktiviert worden, nachdem die Drohne aus dem Libanon in den Luftraum der besetzten Gebiete eingedrungen war. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Seyed Hassan Nasrallah, sagte in seiner jüngsten Rede, dass das Besatzungsregime in Al-Quds Jerusalem mit dem Fortschreiten dieser Bewegung nicht fertig werden könne und dass bald die Zeit für den Zusammenbruch des zionistischen Regimes kommen werde. Russland übt Kritik am Schweigen der OSZE zum Donbass-Beschuss. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, für ihr Schweigen zum Beschuss der Konfliktzone Donbass durch ukrainische Streitkräfte kritisiert. Am Donnerstag und Freitag schossen ukrainische Streitkräfte mit schweren Waffen, darunter Artillerie und Mörser, auf mehrere Gebiete der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, beschädigten mehrere Wohngebäude und feuerten weiterhin sporadisch Granaten und Mörser ab. Lavrov sagte am Freitagnachmittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem griechischen Außenminister Nikos Dendias in Moskau: Eine besondere Aufsichtsfunktion für die Umsetzung des Minsker Abkommens liegt bei der OSZE. Jetzt, wo die Donbass-Region und die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk von ukrainischen Streitkräften beschossen werden, sehen wir, dass das Überwachungsteam der OSZE in seinen Berichten nicht angegeben hat, welche Seite beschossen wird und welche Schäden entstanden sind, sagte Lavrov. Unterdessen schrieb der selbsternannte Präsident von Donetsk in der Ostukraine, Denis Puschilin, am Freitag auf seinem Telegram-Kanal: Mit Zustimmung der russischen Regierung wurde in der Provinz Rostow im Süden Russlands eine Zone für den Aufenthalt der Einwohner der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk zugeteilt. US-Regierung genehmigt Verkauf von 250 Kampfpanzern an Polen. Inmitten der eskalierenden Spannungen zwischen Russland und den westlichen Ländern hat das US-Außenministerium den Verkauf von 250 Kampfpanzern an Polen genehmigt. Das Abkommen, das auch der Zustimmung des Kongresses bedürfe, umfasse Offensivpanzer vom Typ M1 Abrams, womit Polen gegenwärtigen und zukünftigen Bedrohungen in Europa entgegenwirken könne, teilte das US-Außenministerium mit. Geplant ist die Lieferung von 250 M1 Abrams, weiteren Fahrzeugen, Waffen und Munition mit einem Gesamtwert von 6 Milliarden Dollar. Das Abkommen werde die Außenpolitik und die nationale Sicherheit der USA stärken, indem es die Sicherheit eines NATO-Verbündeten verbessert wird, fügte das US-Außenministerium hinzu. Zuvor hatte Verteidigungsminister Lloyd Austin angekündigt, dass Washington dem Deal zugestimmt habe. Die westlichen Staaten werfen Russland vor, Streitkräfte an seiner Grenze zur Ukraine stationiert zu haben, um einen unmittelbaren Angriff zu starten. Während die USA inmitten der Ukraine-Krise zuletzt 4.700 zusätzliche Soldaten nach Polen verlegt und damit ihre Truppenpräsenz dort auf rund 10.000 US-Soldaten aufgestockt haben, hat Russland angekündigt, Streitkräfte nach den Militärübungen zu ihren Stützpunkten zurückzubringen. Damit tritt Moskau Behauptungen entgegen, wonach sich Russland auf einen Angriff auf die Ukraine vorbereite. Derweil kündigten die Niederlande an, der Ukraine unter anderem 100 Scharfschützengewehre, 30.000 Schuss Munition und 3.000 Helme zu liefern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 2 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 10 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandarabas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Moskau geben sie zurzeit Präsidenten und Regierungschefs die Klinke in die Hand. Zuletzt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Dieses Treffen war zweifellos konstruktiv. Aber Deutschland und Europa werden Probleme haben, endlich billig und sicher mehr Gas aus Moskau zu beziehen. Weil Washington das nicht will, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Holstein, lassen Sie mich an dieser Stelle einen weiteren Punkt auch ansprechen, der in den letzten Tagen wiederholt in den Raum gestellt worden ist, und zwar auch meistens von dem ukrainischen Präsident, dass am Mittwoch sein Land einfach angegriffen wird. Deshalb hat er den morgigen Mittwoch für Nationaltag erklärt. Wird es dabei bleiben oder wie geht es hier weiter?
Also ich denke mal, die werden diesen Nationalfeiertag, der du gerade erklärt hast, nicht offiziell abblasen. Aber ich glaube, wie soll man sagen, die Lust zur Teilnahme, die wird nicht so gewaltig mehr sein, ja, nach diesem Scholz-Termin. Und dieser Entwicklung. Wir haben ja wirklich etwas ganz Krasses gehabt in der letzten Zeit, nämlich wir hatten am 5. Februar auf Bloomberg, auf der Webseite, das ist fotografiert worden, das habe ich einfach zu spät erfahren, sonst hätte ich das schon vorher mal erwähnt, die Meldung gehabt, Russia invades Ukraine, also die Russen marschieren in der Ukraine ein. Das blieb da eine halbe Stunde online. Wenn man da draufklickte, dann kam da draus so Error-Meldung oder sowas. Dann war das ein Fehler. Wie kommen die dazu, sowas zu machen? Und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, ne, das wir tatsächlich ansprechen müssen, zusammen eben mit der CIA-Warnung der letzten Woche, die mich sehr, also befremdet hat, einfach weil es unseriös ist. Dass man eben sagt, von der CIA, ja, am Mittwoch ist Krieg, da marschieren die Russen ein. Das ist so dumm und unseriös. Man weiß, die Russen sind gar nicht vorbereitet, man weiß, die Truppenzahlen reichen nicht hin, man weiß, die haben das nicht vor, das wäre vollkommen verrückt. Und der deutsche General hat das korrekt eingeschätzt, der hat einfach Unsinn gesagt. Und warum macht denn die CIA sowas? Das ist einfach nur ein Muskelspiel des Deep State. Und hier möchte ich an etwas erinnern, das ich erlebt habe, als ich tatsächlich, ich glaube 2006, in Zusammenarbeit mit Ihrem Auswärtigen Amt nach Washington geflogen bin. Das ist jetzt so lange her, 16 Jahre, jetzt kann man drüber reden. Und habe da tatsächlich einmal herausbekommen, wie eigentlich die USA in einen Krieg gegen den Iran einsteigen möchte. Und das war sehr interessant. Ich habe also mit führenden Iran-Kennern in drei wichtigen Thinktanks, Council on Foreign Relations und dann CSIS und noch einen dritten, Brookings Institution, ich weiß es nicht mehr genau, gesprochen. Und alle drei haben übereinstimmend gesagt, naja, Krieg, wissen Sie ja, das passiert, wenn die CIA sagt, jetzt ist Krieg. Und können Sie sich vorstellen, so als eingefleischter, schulgelernter Demokrat saß ich vor diesen hochkarätigen amerikanischen Köpfen und stellte dreimal die gleiche Frage. Aber sagen Sie mal, Sie haben doch auch ein Parlament. Sie können mir doch nicht sagen, die CIA bestimmt hier, wann Amerika in den Krieg geht. Ich dachte, das macht bei Ihnen Congress, ja? Beide Häuser. Das ist doch und sagt da, jawohl, das machen wir jetzt. Jetzt greifen wir den Iran an. So wie man ja auch abgestimmt hat, ob man den Irak angreifen wollte, überfallen wollte, muss man ja sagen. Und die sagt, naja, aber gut, klar, also aber die CIA bestimmt, wann das ist. Und das war für die völlig normal, dass das verbindlich ist. Und mit diesem Thema hat jetzt die CIA gespielt. Und das finde ich kein bisschen lustig. Und die Medien haben hier dieses Kriegsgeheul angestimmt. Und ich bin ein bisschen, davon wollte ich Ihnen auch noch berichten, weil das eben so interessant ist. Ich bin ein bisschen auch, wie soll man sagen, auf diesen Film Wag the Dog gekommen, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Und da geht es darum, dass die Medien sagen, irgendwo sei ein Krieg. Und dann glaubt es die Bevölkerung. Und das macht man, weil man von irgendwelchen Sexspielereien des Präsidenten ablenken möchte. Und das war 97. Ja, das war also bevor Clinton in diese Lage kam, kurz davor, als ob da jemand sozusagen seherische Gaben gehabt hätte. Und wie die Medien etwas herbeischreiben und auch wieder wegschreiben. Und wie die Regierungen das nutzen, das kann man in diesem tollen Film, original ist eine Satire auf dem Roman American Hero basierend, das kann man da wunderbar studieren. Das ist ganz toll gemacht, toll geschnitten, toller Film. Sollte man sich anschauen und sollte sehen, was hier passiert. Wir tun so, als wäre Krieg. Wir tun so, als wollte Russland demnächst an die Zähne bewaffnet und hochgerüstet an der ukrainischen Grenze dieses arme kleine Land überfallen. Es ist vollkommener Blödsinn. Und dass das so weit ging, das setzt mich in ein Misstrauen unseren NATO-Regierungen, der NATO insgesamt, aber vor allen Dingen der amerikanischen Politik gegenüber. Das ist ungeheuer. Und ich werde für den Rest meines Lebens nur noch dies eine bewegen, meine Freunde, die Menschen, die mir vertrauen, wenn es geht, Deutschland abzusichern gegen den Wahnsinn, der aus Washington kommt. Das ist das Einzige, wie ich glaube, dass Überleben funktioniert. Und gut zu den Freunden in Russland hinschauen, dass wir in einer engen, vertrauensvollen Beziehung bleiben. No matter sozusagen, ganz egal, was für ein Wahnsinn aus Washington kommt und gelegentlich in Berlin nachgegaxt wird. Ja? Also Scholz ist da nicht schlecht aufgetreten, aber ich weiß, da gibt es auch die Grünen und die FDP hat auch schon in dieses Horn gestoßen. Sie wollten jetzt Äußerungen, als ob das keine Deutschen wären, sondern irgendwelche andere Nationen, jedenfalls weit außerhalb von Europa. Denn es ist im europäischen Interesse, dass Nord Stream 2 ans Rohr geht, ans Funktionieren geht, an die Gaslieferung geht, ganz dringend sogar.
Herr Hossel, angesichts der nun aktuellen Entwicklungen in diesem Konflikt, gehen Sie davon aus, dass die Gefahr eines Kriegsausbruchs zumindest vorerst abgewendet ist?
Ja, genau so ist das. Das ist vorerst abgewendet, aber auf die Länge der Zeit bleibt es. Denn wir müssen immer die Grundtatsachen richtig analysieren. Was haben wir? Der Westen hat die größte Finanzblase der Menschheitsgeschichte organisiert. Die wächst täglich ungeheuerlich. Und er meint, diese durchgeknallten Typen, die sowas einrühren, entschuldigen, dass ich so etwas salopp und deutlich werde, aber ich kann mir nicht helfen in diesen ernsten Lagen. Ich muss die deutliche Sprache wählen, die deutliche deutsche Sprache. Dass diese Typen glauben, sie könnten tatsächlich die russischen Bodenschätze irgendwie unter ihre Kontrolle bringen. Die Amerikaner haben keine Lust, in Russland einzumarschieren. Es reicht ihnen völlig, wenn die Regierung in Moskau das macht, was sie wollen. Und das hatten sie versucht mit Chodorkowski, nicht? Mit diesem wunderbaren Agenten, der 2 Stunden vor der Unterzeichnung eines für Russland fast tödlichen Vertrages stand. Und Putin hat das persönlich verhindert und hat den Mann in den Knast gebracht. Das war wichtig. Und das war gut natürlich. Und das war im Sinne der russischen Interessen, die berechtigt sind, nämlich ihre eigenen Rohstoffquellen zu behalten. Das muss man sich alles, wie soll man sagen, einmal klar machen, damit man weiß, diese verrückten Kriminellen, diese kleine Clique, die uns alle regiert, global sind sie so mächtig, die möchte gerne die russischen Bodenschätze unter die Kontrolle kriegen, weil sie anders meinen, ihre sagenhafte, kaputte, groteske Finanzblase nicht mehr halten zu können. Und sie möchten auf gar keinen Fall in eine Situation kommen, wo sie der Bevölkerung erklären müssten, wie die wohl entstanden ist. Nämlich indem sich Milliardäre so bereichert haben. Und wir kennen diese Zahlen. Die haben ja hunderte von Milliarden Dollar, eine kleine Gruppe von Menschen, Zuwachs gehabt in der Corona-Zeit. An Vermögen. Ungeheuerlich. Über 30% pro Jahr. Das ist also, wenn hier ein Arbeiter 10% im Jahr mehr verdienen möchte, dann hält man ihn für völlig verrückt. Bei 5% findet man ihn unbescheiden. Und die machen 30% plus im Jahr. Das ist nicht mehr zu erklären. Und das möchten die nicht gerne. Dann möchten sie wieder einen Krieg machen. Das ist die Situation. Und die ist hochgefährlich. Und die wird auch, wenn wir jetzt für die nächsten Tage und Wochen vielleicht ein wenig Entspannung haben, wenn Scholz die angekündigten Arbeitsgruppen einsetzt und da herausfindet, Punkt für Punkt, wo man mit Russland reden könnte. Damit kann man noch ein paar Wochen und Monate hinbringen. Aber unterwegs werden die amerikanischen Verbündeten versuchen, sozusagen diesen Gesprächen Schwierigkeiten zu machen und Knüppel und Steine zwischen die Beine zu werfen.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharokny.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. So wird gesagt. Bleiben Sie dran.
Gesagt.
Uli und seine Frau hatten ein ruhiges Leben. Was ihnen leider fehlte, war ein Kind. Nach vielen Jahren Kinderlosigkeit hätte es Uli fast nicht geglaubt, als ihm seine Frau sagte, dass sie ein Kind erwartet. Uli rief: Was für eine gute Nachricht! Und rannte aufgeregt vor Freude im Zimmer auf und ab und rief wieder: Endlich bekomme ich einen Sohn. Die Frau sagte verwundert: Woher weißt du, dass es ein Junge ist? Rulli rief: Mein 7. Sinn sagt mir das. Es ist ein Junge. Er soll die beste Schule besuchen. Die Nachbarn und Bekannten werden mich um diesen Jungen beneiden. Alle werden mir Achtung entgegenbringen.
Thank you.
Die Frau unterbrach Rulli. Nun mal nicht so schnell. Du musst abwarten. Alles zu seiner Zeit. Mit Träumerei kommt keiner weiter. Vertrau auf Gott und bitte ihn, dass er uns ein gesundes Kind schenkt, ob es nun ein Junge oder ein Mädchen ist. Du bist wie jener Mann, der einen Krug mit Honig hatte. Welcher Mann denn? Fragte Rulli. Da sagte seine Frau, setz dich, damit ich ihr von ihm erzähle. In einer alten Hütte lebte ein armer Mann und ganz in der Nähe von ihm ein reicher Händler. Der Reiche handelte mit Honig. Jeden Morgen goss ein wenig Honig in ein Gefäß und schickte es dem Armen in der Hütte. Der aß ein wenig davon und goss den Rest in einen Krug. Langsam füllte sich der Krug mit Honig, bis er eines Tages bis zum Rande voll war. Der Arme saß in seiner Hütte und spielte mit seinem Stock. Sein Blick fiel auf den Honigkrug und er kam ins Träumen. Honig ist teuer geworden. Für das Geld für diesen Honig kann ich mir 5 fette Schafe kaufen. Wenn die dann Junge bekommen, werde ich bald viele Schafe haben. Für jede 10 Schafe kann ich dann eine große Milchkuh erstehen und einen Stier. Den Stier bringe ich aufs Feld und die Kühe geben mir Milch. Wenn ich schließlich das Doppelte und Dreifache an Kühen habe, dann ist es an der Zeit, einige davon zu verkaufen und mir ein großes Haus zu leisten und mehrere Bedienstete. Ich werde heiraten und mehrere Kinder haben und sie alle gut erziehen und sie viel lernen lassen, damit ich stolz auf sie bin. Aber wehe, wenn sie schlechte Menschen werden, dann werde ich ihnen mit diesem Stock so sehr auf den Rücken schlagen, dass... Bei diesen Worten wurde der Mann von einem lauten Klirren aus seinen Träumen gerissen und verblüfft sah er, wie sich Honig auf dem Fußboden ausbreitete. Da wurde ihm klar, was er angerichtet hatte. Er hatte mit seinem Stock so heftig gegen den Krug geschlagen, dass dieser zersprang und damit alle seine Träume dahin waren. Die Frau wandte sich an ihren Mann und sagte, »Du bist wie dieser Mann mit seinem Honig. Du solltest wirklich nicht so viel fantasieren.« sondern dem lieben Gott vertrauen. Das habe ich dir ja schon gesagt. Die Zukunft eines jeden hängt davon ab, wie er sich verhält und nicht von seinen sinnlosen Fantasien. Die Zeit nahte heran und das Kind von Rulli kam bald auf die Welt. Die Wehen traten ein. Rulli musste die Hebamme holen. Er tröstete seine Frau, »Warte, die Amme wird gleich kommen.« Dann verließ er schnell das Haus.
Diese Geschichte in Anlehnung an Kelly Levademne werden wir nächstes Mal fortsetzen, denn es ist Zeit für unser Sprichwort, nämlich Shekamro Pahnashkoni Dashtast, Jamashkoni Mushtast. Es war einmal ein König, der es liebte, Krieg zu führen. Er griff viele Länder an, um sein Königreich zu vergrößern und wurde es nicht satt, noch weitere Gebiete an sich zu reißen. Schließlich gelangte er an die Grenzen von China. Als er in China eindrang, dachte er, die Soldaten dieses Landes würden gegen seine Herrscharen antreten und er könnte erst nach einem langen, blutigen Krieg dieses Gebiet erobern. Aber er war überrascht, dass kein einziger Soldat ihnen in die Quere kam. Der Herrscher von China befahl, man solle den König und sein Heer respektvoll in die Hauptstadt Chinas führen. Der König und seine Soldaten freuten sich, dass sie ohne Krieg und Verluste auch China erobert hatten. Aber sie ahnten nicht, was wirklich passieren würde. Der kriegslustige König wurde vom chinesischen Herrscher willkommen geheißen. Der führte ihn respektvoll in seinen Palast und schickte seine Soldaten in ein Armeelager, damit sie dort wie die chinesischen Soldaten betreut werden. Am Abend gab der chinesische Herrscher ein großes Gastessen und lud alle chinesischen Adligen dazu ein. Auch der fremde König und seine Heeresführer waren zu Gast. Der kriegslustige König dachte, dass der chinesische Herrscher einen Krieg und Blutvergießen scheut und ihm freiwillig das Land aushändigen wird. Er wartete nur darauf, dass der chinesische Herrscher bei dem Gastempfang aufsteht und eine Rede hält und den Adligen des Landes erklärt, dass er die Krone an ihn weitergibt und ihn als den neuen Herrscher von China vorstellt. Die Gäste waren versammelt und das Essen wurde aufgetischt. Vor jedem Gast wurde ein Gefäß gestellt. Es war zugedeckt. Dann deckten die Gäste ihr Gefäß auf und begannen zu essen. Aber als der kriegslustige Schah und seine Befehlshaber den Deckel hochhoben, sahen sie, dass kein Essen im Gefäß war, sondern Gold und Juwelen. Verwundert wandte sich der kriegslustige König an den Herrscher von China und fragte etwas belustigt: »Danke, dass du unseren Befehlshabern so viel Respekt entgegenbringst und uns diese wertvollen Schmuck schenkst. Aber wir haben gedacht, dass du für uns ein Abendessen kommen lässt, wie für die anderen.« Da sagte der chinesische Herrscher: »Ach, ich dachte, der König und seine Befehlshaber nehmen statt Essen Gold und Schmuck zu sich.« Der König sagte etwas verärgert: »Was sagst du da? Hast du jemals erlebt, dass jemand statt Nahrung Gold und Schmuck verspeist?« Der chinesische Herrscher sagte: »Wenn ihr nicht Gold und Schmuck zu euch nehmen würdet, was hätten dann eure Kriege, die Eroberungen und das viele Blutvergießen zu bedeuten? Auch wenn ihr König eines kleinen Landes seid, könnt ihr doch die besten Speisen zu euch nehmen und braucht keinen so weiten Weg zurückzulegen, um an andere Länder zu gelangen.« »Shekhamro pahnashkuni dashtast, jamishkuni mushtast.« »Wenn du den Magen ausbreitest, ist er wie eine breite Ebene. Wenn du ihn zusammenpackst, ist er nur so groß wie eine Faust.« Da wusste der kriegslustige König, dass er nicht gegen die Chinesen ankommt. Deshalb kehrte er gleich am nächsten Tag mit seinem Heer unverrichteter Dinge zurück. Seitdem sagt man, wenn man ausdrücken will, dass man anderen kein Unrecht antun darf, nur um an ein bisschen Essen zu gelangen und besser ein bescheidenes Leben führt: Shekhamro pahnashkuni dashtast, jamashkuni mushtast. Wenn du den Magen ausbreitest, ist er wie eine breite Ebene, und wenn du ihn zusammenpackst, ist er nur so groß wie eine Faust.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Wer war der Shaihul Maharaja?« Weiterhin guten Empfang. Vor kurzem, am 12. Bahman 1400, dem 1. Februar 2022, nahm Ayatollah Sofi Golpayegani Abschied von dieser Welt. Er war bekannt geworden als Shaykhul Maraji, Oberster der Vorbilder der Nachahmung. Ayatollah Sofi Golpayegani war für die Schiiten ein großes Vorbild der Nachahmung in religionsrechtlichen Fragen. Er hat mit seinen Ansprachen und seinen schriftlichen Werken sein Leben lang dem Islam gedient und gehörte zu den hervorragenden Gnostikern. Sein Anblick ließ den Menschen Gott eingedenk werden. Wer enger mit ihm in Kontakt stand, dem vermehrte er Tugend, Wissen und Gottesfürchtigkeit. Im Monat Bahman des Jahres 1297 nach dem iranischen Sonnenkalender, das heißt im Februar 1919 nach christlicher Zeitrechnung, bescherte Gott dem geistlichen Ayatollah Mullah Muhammad Javad Sofi Golpayegani einen Sohn. Es war ein gesundes Kind und von daher mag es sein, dass sein Vater ihm den Vornamen Lutfullah gab, was Gnade Gottes bedeutet. Seine Mutter Banu Fatemeh, ebenso Tochter eines Ayatollahs, flößte dem Kind die Liebe zu dem Hause des Propheten ein. Sie trug ihm Verse aus dem Koran und spirituelle Gedichte vor. Als Lutfullah 5 Jahre alt geworden war, begann ihn sein Vater in die Theologie einzuführen. Nach der 10-jährigen theologischen Grundausbildung war sein Vater auch der erste Lehrmeister für Fiqh und Usul, die islamische Jurisprudenz und ihre Methodik. Lutfullah Sofi Golpayegani wählte Studien, wissenschaftliche Diskussionen und die Dichtkunst zum Verteidigungsfall für Recht und Wahrheit. Was er sagte, war von inhaltlicher Tiefe und tiefer Wirkung. Das Herz dieses jungen Theologiestudenten schlug für den verheißenen Weltenretter. Er richtete wissenschaftliche und religiöse Zirkel ein, um Zweifelsfragen über den Glauben an Imam Mahdi zu klären. Als in Golpayegani die Sekte der Baha'i, welche auf einem falschen Koran und Religionsverständnis aufbaut, aktiv wurde, begann Ayatollah Sofi mit seiner Aufklärung, um klare Grenzen für den islamischen Glauben zu ziehen und sie zu schützen. Er enthüllte die Einmischungen der Islamfeinde im In- und Ausland, welche beabsichtigten, das Volk in die Irre zu führen und dessen Glauben zu schwächen. Danach verließ er Golpayegani, um in Rom 4 Jahre lang zu lehren und die Seminare von großen Gelehrten zu besuchen. Im Jahre 1943 machte er sich auf den Weg zum theologischen Lehrzentrum im irakischen Najaf. Najaf ist ein Ort, der immer wieder die Anhänger der gnostischen Wanderung und der Wissenschaft anzieht. Bald wurde Lutfullah Golpayegani wegen seines guten Wesens und seiner Bescheidenheit beliebt. Ayatollah Sayyid Jamaluddin Hashemi Golpayegani lobte ihn als sehr gelehrigen und tugendhaften Geistlichen, als er ihm offiziell die selbstständige Rechtsfindung Ijtihad gestattete. Groß Ayatollah Sofi brachte alle Bedingungen dafür mit, ein Vorbild der Nachahmung zu sein. Aber er verzichtete so lange auf diesen Titel, bis Groß Ayatollah Golpayegani im Jahre 1372, das heißt 1993, verstarb. Und andere Gelehrte und die Bevölkerung wiederholt baten, dass er an seine Stelle tritt. Groß Ayatollah Golpayegani hatte außerdem in seinem Testament, nachdem er seine Kinder angewiesen hatte, die Angelegenheiten der Institute für das Allgemeinwohl zu regeln, wie folgt empfohlen. Und immer wenn die Erlaubnis eines Rechtsgelehrten nötig wird, sollte gemäß der Genehmigung des geehrten Herrn Ayatollah Haj Shaykh Lutfullah Safi, den ich als zuverlässiges und gerechtes Vorbild der Nachahmung betrachte, und nach ihm Gemäß der Genehmigung eines der zuverlässigen und gerechten Vorbilder der Nachahmung des Roma-Theologiezentrums vorgegangen werden. Die Persönlichkeit eines Lehrmeisters hat zweifelsohne eine große Wirkung auf seine Schüler. Ayatollah Sofi lernte in Najaf und Rom bei großen Gelehrten. Der Groß-Ayatollah Burujerdi war zweifelsohne eine der Persönlichkeiten, die Lutfullah Sofi beeinflussten. Ayatollah Sofi besuchte 15 Jahre lang die Seminare sowie die offiziellen Diskurse und privaten Gesprächskreise dieses großen Lehrmeisters. Er wurde ein naher Freund von Ayatollah Burujerdi. Dieser suchte unter seinen Schülern nur wenige besonders gute und erfahrene für den Rat, der die religiösen Fragen der Bevölkerung beantwortete, aus. Ayatollah Sofi war eines der Mitglieder in diesem Rat. Groß-Ayatollah Burujerdi vertraute außerdem Herrn Sofi aufgrund seines wissenschaftlichen Status bei einigen Artikeln und Büchern, deren Studium und die Stellungnahme dazu an. Darüber hat Ayatollah Sofi gesagt: Die Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten, mit denen sich Herr Ayatollah Burujerdi an mich wandte, war groß. Muntakhab al-Athar, ein Buch über den Imam der Zeit, habe ich auf seinen Vorschlag hin verfasst. Bezüglich einiger Wissens- und Glaubensfragen, mit denen sie sich an ihn gewandt hatten, habe ich auf seine Anweisung hin einen Text verfasst. Einige dieser Texte gingen in den Druck. Einmal war in Indien ein Artikel darüber erschienen, dass der Islam von Buddhismus beeinflusst worden sei. Ayatollah Burujerdi sagt mir: Fertige eine Antwort auf diese Behauptung an. Ich schrieb einen Artikel und schickte ihn an das Büro der Zeitschrift. Erfreulicherweise wurde er unter dem Titel »Das Leben Buddhas« veröffentlicht. Der 2014 verstorbene libanesische Autor George Jordaq legte sein Buch »Imam Ali« Saut al-Adalat al-Insaniya, Imam Ali, die Stimme der Gerechtigkeit, dem Groß-Ayatollah Burujerdi vor. Dieser bat Ayatollah Sofi, das Buch auf eindeutige Fehler oder Abweichungen zu überprüfen. Ayatollah Sofi überprüfte das Werk sorgfältig und machte Ayatollah Burujerdi auf einige Punkte aufmerksam. Ayatollah Sofi Golpayegani war der Schwiegersohn von Groß-Ayatollah Golpayegani. Er unterstützte die revolutionäre Bewegung von Imam Khomeini und bezeugte ihm zu verschiedenen Anlässen seine Treue. Nachdem die Islamische Revolution im Iran siegte, wurde er 1358, das heißt 1979, eines der 73 Mitglieder des Verfassungsexpertenrates, welcher nach dem Revolutionssieg circa 4 Monate an der Verfassung der Islamischen Republik Iran gearbeitet hat. 1980 bestellte Imam Khomeini ihn in den Verfassungswächterrat. In diesem Rat leistete er als Schriftführer wertvolle Dienste und dank seines Wissens und seiner Weitsicht in Verwaltungsfragen blieb er auch 8 Jahre lang aktives Mitglied des Führungsexpertenrates, welcher von der Bevölkerung gewählt wird. Er war fest um den Schutz der Hoheit des Islams und des Korans bemüht. In einer Botschaft, in der er die Bevölkerung zur Teilnahme an dem Fußmarsch anlässlich des Siegesjubiläums aufrief, hieß es wie folgt: Iranische Nation, Ihr habt für den Islam tausende Märtyrer hergegeben und eine neue Geschichte voller Ehre und Tapferkeit ins Leben gerufen. Ihr habt eure Bemühungen auf die Herrschaft des Islams, die Gebote Gottes und die Unterstützung der Unterdrückten konzentriert. Ihr habt die islamische Ordnung errichtet und mit euren Rufen »Gott ist der Größte« und »Es gibt keinen Gott außer Gott« habt ihr die Paläste der arroganten Mächte auf der Welt erschüttert. Ihr müsst beim Fußmarsch am 22. Bahman die islamische Revolution Iran, die Revolutionäre und die hohen Ideale der Staatsordnung verteidigen. Über die Teilnahme der Bevölkerung am Fußmarsch zum El-Quds-Tag sagte er, auf allen Schauplätzen, auf denen die Bevölkerung erscheint, ist zu sehen, dass sie die Religion wahren und eine Front gegenüber den Feinden des Islams bilden will. Die liebe iranische Nation nimmt an solchen Programmen, welche der Rettung der Muslime und der Wahrung der islamischen Mentalität dienen, von sich aus teil, ohne dass sie dazu angespornt werden müsste. Ayatollah Sofi Gulpayegani hat immer wieder die Unabhängigkeit der theologischen Seminare betont und gesagt, dass die schiitischen Seminare sich nie gegenüber Mächten gebeugt haben und ihre Unabhängigkeit durch kein Gesetz eingeschränkt werden darf. Ayatollah Sofi Gulpayegani hat ungefähr 80 Werke in Farsi und Arabisch herausgegeben. Für einige seiner Werke wurde er mit dem Velayat und dem Mahdaviyat Jahresbuchpreis ausgezeichnet. Er hat viele Gedichte über Imam Mahdi geschrieben, darunter eines mit folgendem Inhalt. Imam Mahdi unterstützt die Geschwächten und lässt die Welt aufblühen mit der Gerechtigkeit Gottes. Er entwurzelt die Ignoranz und das Unrecht und löscht die falschen Sitten und Gotteslosigkeit aus. Die Macht der Wahrheit, das Licht der Wahrheit, der Einzigartige der Zeit. Der Tag seines Erscheinens wird der große Tag Gottes sein. Der Tag der Vollkommenheit des Verstandes und der Vertreibung der Unwissenheit. Der Tag der Gerechtigkeit, Gipfel der Ausübung der Gerechtigkeit Gottes. Der Tag der Rettung und Befreiung, der Sicherheit und der Würde des Menschen. Ayatollah Sofi Gulpayegani nahm nach einem Leben voller Einsatz für die Verbreitung der vitalen Lehren des Islams vom Diesseits Abschied und eilte in die Ewigkeit. Aber die Erinnerung an diese großen Gelehrten wird bestehen bleiben. Mit seiner Lehre werden weitere große Menschen in der Gesellschaft herangezogen werden. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.